Also von der Erzählweise, sowas habe ich vorher noch nie gelesen.
Ich fand es wirklich metaphorisch großartig gemacht.
Ich glaube, es würde sich eine große, tolle, analysierbare Welt auftun, wenn ich diese ganzen Referenzen verstanden hätte.
Man weiß manchmal nicht, wofür man Dinge noch braucht und plötzlich kommt es dann anders, als man denkt.
Und es wuchert und kreucht und fleucht um sie herum und man sitzt irgendwo und liest das und ist so, oh. Das ist
so geil.
Das ist für mich die spannendste Stelle im ganzen Buch.
Da kannst du eine ganze Deutschklasse dran setzen, die können das mal Schuljahr analysieren. Ich habe mir aufgeschrieben, ein Faust-Zitat, was die Welt im Innersten zusammenhält.
Es hat mich auch an Faust erinnert, aber alles.
Mängelexemplar. Der Literaturpodcast bei Eldoradio. Mit Lea Holländer und Henrike Utsch.
Herzlich willkommen bei Mängelexemplar. Ich bin Henrike und mir gegenüber sitzt
Lea.
Wir sprechen heute über das Buch, das dieses Jahr den Deutschen Buchpreis bekommen hat. Die Holländerin von Dorothee Elmiger. Das hat jetzt ja schon ein bisschen, fast schon Tradition. Naja, wir haben es bis jetzt einmal gemacht, dass wir über das Buchpreisbuch geredet haben, letztes Jahr. Über Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Und es ist eine meiner Lieblingsfolgen, die wir jemals gemacht haben. Es war damals unser Comeback nach der großen Pause. Ja, deshalb freue ich mich, dass wir das jetzt zum zweiten Mal schon machen.
Ja, voll. Vor allem fand ich schön, dass man danach das Buch irgendwie nochmal viel besser verstanden hat, wenn man so zu zweit drüber gesprochen hat. Und ich bin gespannt, ob das dieses Mal auch passiert.
Und ich finde es halt schön, weil wir niemals diese Bücher sonst gelesen hätten, wenn sie den Buchpreis nicht gewonnen hätten. Wir lesen auf jeden Fall das Gewinnerbuch, Die Holländerin. Es ist ein gruseliges, ein schauriges Buch, das im Regenwald von Panama spielt, an eine echte Geschichte angelehnt ist und teilweise vom Feuilleton und den Kritiken schon als Meisterwerk und hohe Literaturkunst rezensiert wurde. Das wollen wir ja jetzt heute mal sehen. Ob wir das auch so sehen.
Ja, denn unsere Meinung ist natürlich entscheidend, wie immer, klar.
Genau. Worum geht's denn?
Also, es gibt drei Zeitstränge. Der in der Gegenwart spielt, handelt von einer Geschichtenerzählerin, von einer Autorin, die in einem Hörsaal einen Vortrag hält und sich darauf vorbereitet hat und dem erzählt, dass sie ihr Manuskript für diesen Vortrag immer und immer wieder verworfen hat. Ihr Text, den sie eigentlich irgendwie schreiben wollte, sei immer wieder in sich zusammengefallen. Sie hat den geschrieben, über Nacht gedacht, nee, das möchte sie doch nicht vortragen und hat sich dann entschieden, über den Text zu schreiben, einen Text, den sie nie zu Ende gebracht hat.
Und sie entscheidet sich dann, etwas zu erzählen, was sie selbst erlebt hat. Und das gibt sie alles im Konjunktiv wieder. Also das ganze Buch ist im Konjunktiv geschrieben. Sie sagt, sie habe getan, sie habe das und das gemacht, der und der habe so und so gehandelt. Und im Prinzip erzählt sie aus ihrer Perspektive, sie ist eben Autorin und sie war vor einiger Zeit in einer Schaffenskrise. Sie hatte schon ein paar erfolgreiche Bücher geschrieben und dann ist ein Theatermacher auf sie aufmerksam geworden und hat sie angerufen und ihr vorgeschlagen, dass sie bei einer Studienreise mitkommt für sein nächstes Stück. Und er wollte eben, dass sie die Aufzeichnungen dafür macht, aus dem er dann später dieses Stück schreiben kann. Und dadurch, dass sie halt irgendwie eine Krise hatte und nicht so richtig mit ihrer eigenen Arbeit vorankam, hat sie gedacht, das ist eigentlich eine gute Möglichkeit. Und die dritte Geschichte...
Leute, kommt ihr jetzt schon mit?
Also, die dritte Geschichte liegt nochmal weiter zurück und ist quasi die Inspiration des Theatermachers, denn er möchte etwas nachstellen, nämlich eine reale Geschichte, die tatsächlich auch passiert ist, nämlich, dass zwei Holländerinnen im Regenwald von Panama verschwunden sind. Also sie waren Touristinnen, sind da gewandert und irgendwann hat man später nur noch ihre Skelette gefunden und ist bis heute ungeklärt, was genau passiert ist. Und das fasziniert diesen Theatermacher so sehr, dass er darüber sein nächstes Stück machen möchte.
Und er karrt sich also jede Menge Leute zusammen, auch einen Kameramann, eine Kostümbildnerin und eben auch diese Autorin und nimmt die alle mit an Bord und die müssen dann alle nach Panama in diesen Wald und sollen dann da das Erleben und diese Reise von diesen Holländerinnen irgendwie nachzeichnen, rekonstruieren. Und das ist eben das, was uns die Autorin in diesem Vortrag wiederum erzählt, was sie da erlebt hat.
So.
Vielleicht sprechen wir direkt mal irgendwie über die Figuren, weil ich finde, das ist etwas, was ich bis zum Schluss nicht so ganz durchblickt habe, vor allem den Theatermacher. Ich habe mich gleich zu Beginn des Stücks, das ist ja auch was, was man sich einfach fragt, was soll das Ganze, warum überhaupt? Und ich habe bis zum Schluss nicht verstanden, was das für ein Typ ist und was seine Motivation ist in dem Ganzen.
Der hat ja auch keinen Namen und so. Und zwischendurch hat man das Gefühl, der ist wie so ein Diktator. Der ist so irgendwie jemand, der seine Kunst extrem ernst nimmt. Also der auch so das total absolutistisch sieht. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das Leid der anderen auch total in Kauf nimmt. Also es gibt am Ende dann auch wirklich Szenen, wo der die da durch diesen Wald treibt und auch wirklich in Kauf nimmt, dass da jemand stirbt oder jemand verloren geht oder und das ist halt was total Existenzielles ist für den. Also dass die Kunst steht über allem und ich habe manchmal überlegt, ob das eine Parodie sein soll.
Ja, oder auch so eine Systemkritik wie bei Caro Wahl, ne? Dass es auch so ein Verlegercharakter ist. Aber ich fand das irgendwie... Also das hat mich so Fragen zurückgelassen, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum machen da auch alle mit?
Schicht für Schicht ergibt sich ja dann so das Bild von diesem Theatermacher, also über die Erzählungen von den anderen, weil nämlich der Kameramann jedes Projekt von dem begleitet. Und dann erzählt dieser Kameramann der Autorin, dass es schon mal so eine ähnliche Reise gab und die da auch durch irgendwelche Berge gewandert sind, Tag und Nacht und so, und dass sich aber, dass aus diesem Projekt nie was geworden ist. Und man fragt sich so ein bisschen, macht er das nur um der Studienreise willen? Also ist für ihn das Theater gar nicht das Theater, was wir jetzt denken, so dass er auf einer Bühne irgendwas aufführt, sondern ist das Theater für ihn wirklich die Nachstellung einer Szene, die mal so passiert ist? Und es gibt gar kein Publikum, sondern es ist eigentlich nur für ihn selbst oder für keine Ahnung. Oder weil es gibt ja dann auch die Erzählung, dass er auch so ein Jesusstück aufgeführt hat mit Judas und so. Und das hat er auch in so einem griechischen Dorf spielen lassen. Und da war es ihm auch ganz wichtig, dass die Darsteller alle ganz authentisch sind. Und das ist wohl so krass eskaliert, dass der Hauptdarsteller den Theatermacher am Ende angegriffen hat und fast umgebracht hat. Der Theatermacher hängt schon sehr, hat so einen Hang dazu, so Extremsituationen zu konstruieren und das ist irgendwie so, das macht ihm irgendwie Spaß scheinbar.
Die Erzählerin beschreibt ihn irgendwann so, dass er ihr vorkommt wie ein dem Wahn verfallener König, ein irrer Gebieter. Und was ich spannend finde mit diesem, was du meintest, dass er vielleicht gar nicht die Ambition hat, das vor Publikum aufzuführen. Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass der Roman selber auch wie ein Theaterstück irgendwie geschrieben ist, weil diese ganze Gruppe irgendwann halt wie besessen durch diesen Wald rennt. Keine Ahnung mit welchem Ziel. Und das, was da passiert, hat irgendwie ein bisschen so Regieanweisungen geglichen. Plötzlich tauchen da Häuser auf, plötzlich auftritt Bananenbauer. Und plötzlich steht so ein Typ vor denen,
ja,
vollkommen
genau.
Random, in diesem Dschungel.
Out of nowhere.
Und du denkst dir, das ist wie auf so ein Stichwort von so einem Regisseur, dass jetzt genau diese Person, die damals auch den Holländerinnen begegnet ist, jetzt auch dieser Gruppe passiert.
Also was auf jeden Fall noch charakteristisch für das Buch ist, ist, dass sie wenig in dem Regenwald selbst bleibt, sondern es ist immer so, dass dann plötzlich eine Figur irgendetwas erzählt. Und man ist dann seitenlang in irgendeiner Parallelerzählung. Man ist in New York, man ist irgendwo in Italien. Der Trepper hier, der Kameramann, hat irgendwas erlebt und dann erzählt er das. Und ich habe mir immer nur gedacht, was sind das für Geschichten? Es wird immer mehr und es dreht sich alles irgendwie so, es ist wie so ein Strudel. Und du bist zwischendurch dann wieder in dem Regenwald und dann kommt aber direkt die nächste Parallelgeschichte. Und irgendwann ist mir aufgefallen, erstens, dass diese Geschichten alle so richtige Abgrundgeschichten sind. Also die handeln immer von einer totalen Grenzsituation, von irgendwas Albtraumartigem. Zum Beispiel, also die Ziegengeschichte ist mir am krassesten im Kopf geblieben.
Ich fand die auch am krassesten.
Da habe ich richtig Beklemmung bekommen. An die anderen kann ich mich größtenteils kaum mehr erinnern. Und dann, finde ich, geht es ja von Anfang an um die Natur.
Ja.
Und ich finde, nur darüber kann man die Autorin und die Erzählerin greifen, weil ich finde, sie hält sich komplett an der Natur auf und sie ist völlig von dieser Natur und so geekelt, angegruselt. Sie kann überhaupt nicht mit dieser Natur umgehen, mit den Tieren. Sie kann nachts nicht schlafen. Und das ist das Spannende gewesen. Sie hat einmal gesagt, so der Regenwald um sie herum ist wie ein feuchter Mund.
Ja.
Und diese ganzen Metaphern sind extrem krass. Und man fühlt sich so bedrängt und auch von dieser ganzen, es wuchert und kreucht und fleucht um sie herum. Und man sitzt irgendwo und liest das und ist so, oh, Hilfe.
Also Leute, es ist wirklich, man weiß manchmal nicht, wofür man Dinge noch braucht. Und plötzlich kommt es dann anders, als man denkt. Und man braucht wirklich ein paar Sachen noch in seinem Leben. Ich hatte ein Uniseminar zum Thema Pessimismus und ich habe eine Hausarbeit geschrieben über den Horror von Pflanzen und kosmischen Horror / kosmischen Pessimismus. Es war komplett nischig. Ich habe beim Schreiben gedacht, das ist die größte Scheiße ever. Das brauche ich nie mehr. Es war total spannend. Und dann tauchte dieser Text auf und ich habe die ersten 30 Seiten gelesen und ich dachte mir, krass, das ist einfach exakt meine Hausarbeit. Und ich nehme euch jetzt mal kurz mit. Ich habe eine Hausarbeit geschrieben über die Kurzgeschichte The Willows, die Weiden. Und die ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich zu Die Holländerin. Das spielt auch an einem Ort, den man nicht so genau pinpointen kann, wo das ist. Und zwei Männer begeben sich dahin, sind dann in diesem Gebiet, in so einer Sumpflandschaft. Und plötzlich scheinen die ganzen Weiden und generell die ganze Natur um sie herum immer mehr lebendig zu werden. und werden dann eben auch vermenschlicht, personifiziert. Sie haben dann nachts das Gefühl, dass diese Weiden auf sie zukriechen und sich morgens wieder zurückziehen. Und das artet dann so aus, dass diese Pflanzen diesen Erzählern quasi eine Welt eröffnen, die dem Menschen sonst verborgen bleibt. Also das klingt komplett crazy. Sie eröffnen die Existenz von einer multidimensionalen Welt, also von so einem Kosmos, den der Mensch nicht begreift. Plötzlich werden sich diese Erzähler bewusst, dass sie auf einem Planeten leben, der durchs All fliegt und wie beängstigend und wie gefährlich das eigentlich ist. Und dass dieses Universum nicht irgendwo da draußen ist, sondern dass sie Teil dieses Universums sind und dass das auch in der Lage ist, mit deren Welt so zu interagieren. Und das sorgt dafür, dass sie eine komplette Panik schieben.
Ja, und das ist genau das, was in diesem Buch passiert.
Exakt das, was der Erzählerin passiert. Und es ist so geil. Also sie realisieren, dass sie nichts schützt. Das ist ein bisschen, ich habe das immer verglichen, wie wenn du so einen Autounfall hast oder dir irgendwas richtig Krasses passiert und du so für eine gewisse Zeit danach jeglichen Halt verlierst. So dieses Urvertrauen von, mir passieren solche Sachen nicht. So diese Ordnung, dieses Vertrauen in eine Ordnung, die dich schützt. Die wird durch diesen kosmischen Pessimismus, durch diesen kosmischen Horror komplett außer Kraft gesetzt. Und ich habe auch bei diesen ganzen Nebengeschichten, ich habe die ganze Zeit nach irgendwas gesucht, was diese Nebengeschichten eint, ob es irgendwie ein Verlust ist oder ob es tot ist. Ja. Und dann habe ich gedacht, es ist dieses aus der Bahn geworfen werden.
Ja.
Es ist dieses durch irgendeine krasse Erfahrung jegliches Vertrauen in so eine Ordnung verlieren.
Ja, und das ist im Prinzip die Erfahrung, die alle zusammen in diesem Urwald machen da. Und das mit den Ziegen, oh mein Gott.
Mit den Ziegen ist insane, wollen wir die Geschichte kurz erzählen?
Ja, die eine Schweizerin, also eine der Holländerinnen quasi darstellen soll, erzählt, dass der Theatermacher so auf sie aufmerksam geworden ist, dass sie irgendwo diese Geschichte erzählt hat, die ihr passiert ist. Nämlich, dass sie so House-Sitting gemacht hat für einen Bauern.
Mhm.
Und der war halt irgendwie in Berlin und der hat einfach einen Ziegenbauer. Der hat einfach unheimlich viele Ziegen und sie hat gesagt, okay, für eine Woche passe ich da auf. Und dann kommt sie da an und stellt fest, dass eine Ziege
trächtig ist.
Ja, trächtig ist. Und denkt sich so, okay, ich kenne mich jetzt eigentlich nicht so gut mit Ziegen aus, wenn jetzt das Ziegenkind kommt. Dann habe ich ein Problem, weil ich kann das eigentlich nicht auf die Welt bringen. So, dann ruft sie den Bauern an, der ist super schlecht erreichbar immer, das ist schon irgendwie komisch. Und er sagt, nee, das dauert noch so, bis dahin bin ich längst wieder zurück. Und nachts hört sie dann diese Ziege schreien auf der Weide oder im Stall und ja, muss dann dieses Zicklein da gebären oder helfen. Und irgendwann, so nach ein paar Tagen, stellt sie fest, dass unheimlich viele Ziegen trächtig sind und wird so richtig panisch. Also es ist wirklich eine Geschichte der Überforderung. Und dann ruft sie wieder den Bauern an. Und der Bauer sagt, das kann eigentlich gar nicht sein. Und bis dahin bin ich eh wieder da. Mhm. So, und legt auf und ist dann aber auch irgendwann überhaupt nicht mehr erreichbar. Und irgendwann ist sie nur noch wie in so einem Wahn, muss sie dann diese Zicklein da auf die Welt bringen und diese Tiere versorgen. Und es wird immer schlimmer.
Und das Ding ist, die sterben alle am nächsten Tag. Diese Zicklein, die sterben ja alle.
Genau.
Und dann muss sie die plötzlich so, also sie bringt die zur Welt. Dann überleben die ein paar Stunden und dann muss sie die auf so einen riesigen Leichenberg, so habe ich mir das vorgestellt, voller kleiner Ziegen so raufhiefen, weil die alle sterben.
Ja.
Und sie schläft nicht mehr, weil sie nachts die ganze Zeit die Schreie von diesen gebärenden Ziegen hört. Also man ist so völlig...
Ja, komplett Katastrophe.
Und was ich aber spannend finde, ist, sie erfährt dann, warum dieser Typ nicht zurückkommt.
Oh mein Gott, ja.
Ja.
Das macht das Ganze noch gruseliger.
Ja.
Und zwar kommt, der verspätet sich immer und sagt, er kommt. Und er kommt aber nie. Und irgendwann ruft sie dann die Frau an, die von der sie quasi übernommen hatte, die also vorher dieses House-Sitting gemacht hatte. Und dann sagt sie, der ist in Berlin bei seiner Lebensgefährtin, die versucht, ein Kind zu bekommen. Und er ist jetzt noch so lange da, wie sie ihre fruchtbaren Tage hat. Und in diesen fruchtbaren Tagen von dieser Lebensgefährtin, von dem Bauern, kommen diese ganzen Ziegen
komplett
auf die Welt.
Boah, mir kriegt es richtig zurück.
Ja, ist ultra, ultra gruselig.
Und was ich aber spannend fand, ist, dass diese ganzen Geschichten, die da erzählt werden, nie zu einem Ende kommen. Also ich finde auch bei dieser Ziegengeschichte, wir erfahren überhaupt nicht, wie sich das auslöst. Und du liest das und dann bist du so mittendrin in dieser Story und plötzlich wirst du rausgerissen, weil Mann auftaucht und irgendwas will
oder
so.
Aber es ist dann immer wieder, dann bist du plötzlich wieder in dem Regenwald, wo du denkst, du bist im Hier und Jetzt. Aber auch das ist ja eine Erzählung, die die Autorin gerade in dem Hörsaal sagt. Und später ist es dann so, also am Anfang läuft es ziemlich so gut durch. So. Man ist eigentlich die ganze Zeit, wenn man wieder zurückspringt, wieder in dem Regenwald. Und später ist es aber so, dass man immer öfter in die Gegenwart mhm. springt. Also, und dann ist es manchmal nur über einen Satz, nämlich mhm. sie rückt ihre Lesebrille zurecht. Mhm. Und das erkennt man daran, dass es nicht im Konjunktiv ist, sondern dass es dann wieder in der Gegenwart spielt. Oder jemand räuspert sich im Saal und dann schaut sie hoch.
Ja.
Und dann setzt sie wieder an und dann ist man plötzlich aber wieder im Regenwald. Und das ist so ein Hin- und Hergespringe irgendwie. Da muss man sich sehr für konzentrieren, ja. dass man da alles mitbekommt. Aber es ist schon, also von der Erzählweise, sowas habe ich vorher noch nie gelesen.
Lass uns mal über das, was mit der Erzählerin passiert, sprechen. Über die Natur und die Erzählerin und was da so
ja,
vor sich geht.
Ja, auch eine Stelle, nämlich wie Tepper darüber spricht, was seine Motivation ist, bei den Holländerinnen mitzumachen. Was ihn im Zusammenhang mit den Holländerinnen, was ihn auch im Zusammenhang mit einer Form von Horror interessiere, habe Tepper, der Amerikaner, gesagt, seien Sätze wie jener im ersten Kapitel, der besage, es dürfe überhaupt nichts mehr draußen sein, weil die bloße Vorstellung des Draußen die eigentliche Quelle der Angst sei. Oder jener spätere über die Furcht, dass das Selbst in jene bloße Natur zurückverwandelt werde, der es sich mit unsäglicher Anstrengung entfremdet hatte und die ihm eben darum unsägliches Grauen einflößte. Und das ist für mich die spannendste Stelle im ganzen Buch. Nämlich... Wenn er an dieser Stelle richtig verstehe, so habe er erklärt, dann liege die Grausamkeit, die Barbarei der misslungenen Zivilisation eben darin, dass sie die verhasste, übermächtige Lockung in die Natur zurückzufallen, wie es dort heiße, mit Gewalt auszurotten versuche. Eine Lockung, die nicht zuletzt auch in der Frau gesehen werde, im Weib, das in der Nähe der Natur angesiedelt, das ständig in die Nähe der Natur gestoßen oder gezogen werde. Also im Prinzip sagt er, wir haben uns eine Zivilisation gebaut, die uns schützen soll vor der Natur und vor... Und die Natur ist eigentlich auch eine Metapher für das Verderben oder für irgendwie, dass wir verrückt werden, dass wir uns eine Organisation geschafft haben, eine Struktur, die Uhrzeit, unsere Wochentage. Also kannst du wirklich alles übertragen, damit wir nicht der Natur ausgesetzt sind. Und dieses Buch erzählt aber von diesen ganzen Grenzerfahrungen, wo diese Ordnung klitscht. Also wo kurz dieser Moment ist, wo diese Ordnung plötzlich nicht da ist und der Mensch in einen Abgrund schaut. Und plötzlich völlig allein und nackt auf der Welt steht und nicht weiß, was er machen soll. Und dieser Abgrund, der kommt immer wieder in den ganzen Geschichten und auch in der Rahmenhandlung in diesem Regenwald.
Ich habe mir aufgeschrieben, dass sie direkt zu Beginn beschreibt, das Gefühl zu haben, es sei etwas aus dem Lot geraten, das Gebiet werde von einer Art atmosphärischen Störung beherrscht. Und dann liegt sie das erste Mal in dieser pechschwarzen Nacht und schreibt, dass sie trotz ihrer katholischen Erziehung nun zum ersten Mal die Möglichkeit eines Gottes bedenkt, eines leeren, großen Gottes einer enormen Abwesenheit.
Mhm.
Es ist so geil.
Ich muss auch sagen, also die Stellen haben mir mit am besten gefallen, wo sie diesen Horror fühlt, weil man da so mitfühlen kann und weil das aber auch so gut geschrieben ist. Also diese ganzen Metaphern, die sie findet, also wie, ich muss nochmal den feuchten Mund als Beschreibung dafür, weil die schlafen halt wirklich auch in der absoluten Natur. Die haben nur so ein Netz, was sie quasi trennt vom Wald. Es ist wohl auch total laut nachts durch die Tiere und die liegt da wirklich und ist völlig paralysiert.
Auch das wieder, ne? Sie hat nur so ein ganz dünnes Netz, was sie abschirmt von diesem Kosmos, der um sie rum ist. Das ist auch allein schon eine Metapher, ist auch großartig.
In den Rezensionen über das Buch wird immer wieder geschrieben, dass das Buch etwas beschreibt, was unbeschreiblich ist. Das ist das, was du gerade meintest, dass nicht so richtig aufgelöst wird, aber dass auch es viel darum geht, dass man keine Sprache findet für das, was man irgendwie ja selber nicht greifen kann. Was man fühlt irgendwie als Gefühl, das ist ja auch das, was sie die ganze Zeit als Bedrängung empfindet, aber sie kann es nicht so richtig beschreiben. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, woran machen die das fest oder was genau meinen die damit? Und dann ist mir irgendwann eingefallen, dass sie sich am dritten oder vierten Tag verletzt und dass ihre rechte Hand verstaucht ist. Und dann macht sie da einen Umschlag drum und irgendwie so einen Verband und hat aber immer Probleme damit. Und immer, wenn die wandern, hält sie dann so das Handgelenk überm Herz. Und es führt auch dazu, dass sie keine Notizen mehr machen kann, beziehungsweise, dass sie die dann mit links machen muss. Und ich glaube, das ist eine Metapher dafür, dass sie das, was sie dort erlebt, nicht mehr beschreiben kann. Dass sie kann das nicht in Worte fassen.
Gut.
Also es ist alles nur so mosaikhaft irgendwie.
Also ich habe das Gefühl, dass sie zunehmend irre wird, natürlich, aber dass sie auch zunehmend als Person verschwimmt. Und ihre eigene Identität irgendwie nicht mehr greifen kann. Und zum Beispiel gehen sie dann irgendwann los und sie treten diese Wanderung an auf den Spuren von diesen Holländerinnen. Und es gehen Frauen voraus und sie hat immer wieder das Gefühl, dass das diese Mädchen sind.
Ja, es wird immer wieder von Mädchen gesprochen und man weiß gar nicht, welche Mädchen sind genau gemeint.
Ja.
Und dann später sagt sie sogar auch die Holländerin. Ne?
Ja, und dann steht da eine Verwechslung, ein Glitch, eine Doppelbelichtung. Die Frauen seien am Leben gewesen und gleichzeitig schon tot. Und sie habe sich gefragt, wer sie selbst denn sei in diesem Szenario.
Ja.
So, es ist alles unsicher. Und dann finden sie, das fand ich mit am spannendsten diese 91 Aufnahmen von den Holländerinnen, die gemacht haben. Mm. Boah, da habe ich richtig,
ja.
Mein True Crime Herz war wirklich so, what the fuck.
Ja, genau, also es wird dann auch wirklich wiedergegeben, was von diesen Holländerinnen gefunden wurde. Unter anderem deren Rucksäcke und da drin war eine Digitalkamera. Mhm. Und da waren eben diese Aufnahmen drauf. Eigentlich sind alle Bilder schwarz.
Ja.
Sie sind nur erleuchtet durch den Kamerablitz.
Ja.
Man hat auch überlegt, ob wir versucht haben, sich dadurch vielleicht aufmerksam zu machen auf sich selbst, denn ihre Handys waren irgendwann aus.
Ob sie versucht haben, etwas Unsichtbares sichtbar zu machen. Zitat, etwas Unsichtbares abzuwehren. Es ist schon wieder diese Bedrohung.
Mm, ja.
Diese Bedrohung von außen. Der verzweifelte Versuch, etwas Namenloses zu bannen.
Ja, und man sieht eben immer nur, halt, wie gesagt, Dunkelheit, aber dann sieht man so in den Rändern vom Bild irgendwie so ein bisschen Farn. Und auf einem Bild sieht man wohl einen Kopf von hinten, also Haare.
Und auch da, wir haben es gerade eben schon angesprochen, dass diese Zeitachsen immer mehr verschwimmen. Diese Erzählerin blendet diese 91 Fotos in ihrem Hörsaal ein. Also sie wird quasi von diesem Projektor auch angestrahlt. Und dann steht da, als könnte sie den Lichtstrahl des Projektors nicht sehen, als begriffe sie nicht, dass sie selbst rechts unten ins Bild ragt. Also sie ist so Teil dieses Frames und sie wird natürlich dann auch in dieser Wanderung Teil dieser Erzählung und wird zur Holländerin im Prinzip, weil sie auch zunehmend verloren geht in diesem Dschungel. Ich fand es wirklich metaphorisch großartig gemacht.
Man fragt sich trotzdem die ganze Zeit, oh mein Gott, was machen die da?
Mhm.
Und was ist eigentlich der Theatermacher für ein Mensch? Also er ist ja irgendwie auch eine Metapher für irgendwas. Ich bin nicht so richtig dahinter gekommen, außer welches reale Vorbild halt wahrscheinlich Dorothea Emiger sich da vorgestellt hat, dass sie halt einfach wirklich auf jemanden die ganze Zeit referiert, den es wirklich gibt. Ich habe auch gelesen, dass es auch viel um Kolonialismus geht. Sie sagt zum Beispiel, erst im Nachhinein, Wochen später, habe sie zu verstehen gemeint, dass ihre Beunruhigung womöglich mit den aufgelassenen Plantagen, den verfallenen Finkers zu tun gehabt habe, den ellenlangen, nun verwaisten Straßen, die United Fruit Company beinahe 100 Jahre zuvor wie ein Gitter durch das ehemalige Waldgebiet gezogen habe.
Hm.
Also es geht auch darum, wie dieses Gebiet schon mal kolonialisiert wurde. Und ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, ob das mit den Holländern, ich meine, das ist wirklich passiert, aber ob es auch die ganze Zeit so ein bisschen darum geht, ja, die Europäer, die da hinreisen, vielleicht ist auch das so die Rache des Kolonialismus so ein bisschen. Aber das ist mir alles
ich habe mir auch da ein Zitat rausgeschrieben. Spätestens in diesem Moment, als sie so ziellos durch den Wald geirrt seien, sei ihr bewusst geworden, dass es hier keine Pointe gäbe, dass die ganze Geschichte auf keine Auflösung, kein Ende zulaufen würde.
Ja.
Es gibt kein Ende, es gibt keine Moral, wie die ganzen Side-Stories, die da eine Rolle spielen, auch kein Ende haben.
Ja, und deshalb meine ich ja Parodie, weil ich glaube, ich habe es so gelesen, dass ich das Gefühl hatte, es wird sich über diese Kunstform lustig gemacht. Also die sind irgendwie so überzeugt von einem höheren Ziel und dass das so viel aussagt und dass sie da irgendwie was Großes erschaffen, was so viel über das Leben und den Abgrund und so aussagen und eigentlich checken sie nicht, dass sie gerade irgendwie selber total auf dem Holzweg unterwegs sind.
Ja, aber warum dann der Horror? Sie beschreibt, dass sie komplett den Halt verliert auf dieser Wanderung.
Sie checkt auch nicht, warum sie das
macht. Ich auch glaube, sie selbst habe sich in einem gewissen Sinne aufzulösen begonnen. Also sie verliert völlig irgendwie ihre Identität. Das ist, glaube ich, übrigens auch der Grund, warum sie keinen Namen hat. Weil sie so verschwindet in dieser Geschichte und deswegen ist sie nur die Erzählerin. Ja gut, das große Ende ist dann natürlich, dass
sie schafft es, sich zu retten.
Sie plötzlich diese Wanderung, wie auch immer, irgendwie beendet, zurückfindet.
Sie abhaut. Verliert sich erst, also sie haut ab, aber sie ist auch nochmal lost in der Nacht, da alleine im Wald. Und dann geht sie aber doch wieder zum Schiffanleger und schafft es dann überzusetzen. Und dann schaut sie zurück und nimmt ein Portal wahr. Also sie sieht, dass die Luft flimmert.
Sie sieht, dass der Himmel aufreißt.
Und hat das Gefühl, sie ist aus dieser Welt ausgetreten und sie hat sich wie in einem Traum befunden oder wie in so einer zweiten Realität oder so.
Und das ist natürlich dann dieses perfekte, kosmische, was auch immer, dass sie plötzlich das Gefühl hat, der Himmel reißt auf und sie ist Teil von was auch immer, etwas, was man nicht beschreiben kann scheinbar.
Es kann genauso gut, wie es eine Parodie auf das Theater ist und auf diese Kunstform, könnte es auch eine Hommage sein, um nämlich zu zeigen, dass sie sich auf die Reise machen, um Recherchen für ein Theaterstück zu sammeln und dann aber in dem gleichen Krimi landen und quasi diese Geschichte nochmal durchleben und das eben aussagen soll, dass Theater immer die echte Welt abbildet, dass Theater immer echt ist. Wir können das alles hier so rudimentär analysieren und so, aber es gibt extrem viele Anspielungen auf Adorno, auf ganz viele Autoren, die ich nicht kenne, deren Werke ich nicht gelesen habe. Ich glaube, es würde sich eine große, tolle, analysierbare Welt auftun, wenn ich diese ganzen Referenzen verstanden hätte.
Ich habe anfangs mir noch unterstrichen, was sie alles für Stücke nennt, wen sie da zitiert. Und auch in diesen ganzen Untergeschichten steht mit Sicherheit jedes Tier, was da auftaucht, für irgendwas. Aber da kannst du eine ganze Deutschklasse dran setzen, die können das mal in Schuljahr analysieren und dann kommst du vielleicht. Aber das ist irgendwie auch geil. Ich habe das Gefühl, das ist ein großes Rätsel. Ich liebe sowas.
Mich frustriert es ein bisschen, weil ich das Gefühl hatte, für diese Folge muss ich das alles durchdrungen und verstanden haben und irgendwann habe ich festgestellt, das ist überhaupt nicht möglich. So viel Zeit habe ich nicht. Ich würde auch bezweifeln, dass es eine Person gibt, die sich an dieses Werk setzt und sofort alles versteht. Das ist auch das, was kritisiert wurde an der Entscheidung der Jury, dieses Buch zu nehmen. Es wird ja immer wieder angeführt, dass es Hochliteratur sein soll oder eben besonders anspruchsvolle, gute Literatur. Mhm. Aber da habe ich schon nochmal drüber nachgedacht, denn erst fand ich das total kacke wieder, dass alle sich aufregen, dass sie das Buch gewonnen hat, dass sie sagen, das ist so schwer zugänglich und jetzt verstehe ich aber schon, was damit gemeint ist.
Es ist wieder die Frage, was soll der Buchpreis? Andererseits finde ich es auch schön, dass ein Werk von Martina Hefter, was in meinen Augen auf jeden Fall leichter zu lesen und leichter zugänglich ist, als das hier genauso ausgezeichnet wird wie Die Holländerin. Also beides ist Literatur und beides darf gewürdigt werden und ausgezeichnet werden. Ich habe noch zwei Stilmittel, über die ich mit dir sprechen möchte. Zum einen das Wetter, fand ich ja sehr geil. Ich hatte immer das Gefühl, dass das Wetter so, das meinst du, ist auch nicht das Rad neu erfunden, aber
ist wie bei Tribute von Barnhem.
Es war immer so eine Vorahnung, wenn etwas Schlechtes passiert. Also zum Beispiel schon bei der Reise zu dem Ort, an dem sie dann sind, heißt es, am späten Nachmittag sei das Wetter dann zunehmend düster geworden, als führe sie einem Sturm entgegen. Und das ist natürlich dann umso ironischer, wenn man sich nochmal auf dieses Kosmische fokussiert, dass das Wetter natürlich dann die Verbindung ist zwischen dem Irdischen und irgendwie dem Himmel und was da drüber ist und das so ein bisschen die Vorahnung ist. Das zweite Stilmittel, was ich großartig fand und auch anstrengend, ist natürlich der Konjunktiv.
Ich fand's irgendwie geil.
Was
fand's
eine
auch gar
Choice.
Nicht so anstrengend.
Man gewöhnt sich dran, ja. Aber ich finde es wirklich, es ist alles vollkommen unsicher in diesem Buch. Sie als Erzählerin wird in dieser Geschichte so in ihrem Innersten erschüttert und verliert jeglichen Glauben an. Ich habe mir aufgeschrieben ein Faust-Zitat, was die Welt im Innersten zusammenhält.
Es hat mich auch an Faust erinnert, aber alles.
So, und das schlägt sich dann natürlich auch in der Sprache wieder. Nichts ist und alles sei. Also alles ist so, kann sein, kann auch nicht sein.
Ja, und das ist ein großartiges Stilmittel. Ja. Also ich muss wirklich sagen, ich habe noch nie ein Buch gelesen, was komplett im Konjunktiv geschrieben ist. Als ich das gelesen habe, dass das so ist, habe ich mir schon gedacht, oh mein Gott, gar keinen Bock. Und alle Leute schreiben darüber, dass das ja da ein Stilmittel ist, um die Distanz zu wahren. Also dass alles so distanziert ist. Das finde ich aber nicht. Ich finde es so, wie du gesagt hast, nämlich, dass eher die ganze Zeit die Frage ist, ist das ein Traum? Ist es Wirklichkeit? Hat sie das wirklich erlebt?
Ja, aber dass sie natürlich, dass sie sprachlich und das auch ja auch als Autorin noch mal viel mehr wiegt. Sie ist sprachlich so erschüttert und so, dass sie das nur im Konjunktiv wiedergeben kann, weil nichts sicher ist.
Naja, und ich finde auch nicht wirklich, dass das ein distanziert geschriebenes Buch ist. Denn was ja auch alle schreiben und was ich auch finde, ist, dass es einen totalen Sog entwickelt. Dass man da richtig doll immer wieder reingezogen wird. Eigentlich hätte ich es cool gefunden, wenn es mehr in diesem Wald gewesen wäre und man noch mehr
diese
die ganze
Natur.
Zeit, ja, aber auch die ganze Zeit so mehr mitbekommt, was die da machen. Weil im Prinzip kriegt man nur mit, was die sich gegenseitig erzählen und dann hört man die Geschichte, die irgendwer erzählt. Denn ich habe immer wieder, obwohl ich ja weiß, dass sie überlebt und diesen Vortrag gerade hält, mich gefragt, ob die da alle sterben, ob nur sie stirbt, wie sie da wieder rauskommt.
Das hat mich auch irritiert, dass ich dachte, dieses Ende ist so, weiß ich gar nicht, so erschütternd, dass sie das Gefühl hat, der Himmel reißt auf und ihre komplette Welt, wie sie kannte, ist eine andere. Und zeitgleich steht sie da, Jahre später, in einem Hörsaal und ihr Leben ging irgendwie weiter. Also ich
mich
voll irritiert.
Ja, mich hat es genervt, dass ich nicht erfahre, was denn mit den anderen ist. Naja, auf jeden Fall habe ich recherchiert. Soll ich das jetzt mal eben?
Ja, bitte.
Eine Referenz, die immer wieder kommt, ist Herzog. Und das ist halt ein Regisseur, den es wirklich gibt. Der lebt auch noch. Und der Theatermacher ist wohl extrem an den angelehnt. Also wahrscheinlich ist er gemeint.
Mhm.
Dieser Werner Herzog hat sehr viel mit Klaus Kinski zusammengearbeitet. Klaus Kinski als Enfant terrible, also als schreckliches Kind. Der hatte einen unheimlichen Jähzorn. Der war unheimlich schwierig, mit dem zu arbeiten. Der Werner Herzog hat aber 5 Filme mit ihm gemacht. Fitzcarraldo ist ein Film, in dem Klaus Kinski quasi sich selber spielt, nämlich einen Exzentriker, der im Dschungel ein Opernhaus bauen will und dafür scheinbar Unmögliches probiert. Also Leute, das ist hier zu 100% Wikipedia, was ich hier wiedergebe. Ist auf jeden Fall ein Film vom Jahr 1982. Naja, was jedenfalls spannend ist, dass es ähnlich ist zu dem, was in Die Holländerin passiert. Nämlich passieren extrem viele Sachen bei den Dreharbeiten. Unfälle, also die Dreharbeiten im Dschungel gestalteten sich schwierig, zumal Herzog mit einem Urwald ohne Spezialeffekte, wenngleich mit Bulldozern, den Flussdampfer über den Berg ziehen ließ. Also der wollte gerne ein Schiff haben. Also Herzog hat später mal gesagt über die Verhandlungen, es gilt hier als nicht diskutierte Selbstverständlichkeit, ein Modellschiff aus Plastik über einen Studiohügel zu ziehen, möglicherweise sogar in einem botanischen Garten. Und ich sagte, die nicht diskutierbare Selbstverständlichkeit müsse ein wirklicher Dampfer über einen wirklichen Berg sein, aber nicht um des Realismus willen, sondern wegen der Stilisierung eines großen Opernereignisses. Es ist also wie der Theatermacher, der ganz authentisch haben möchte. Ja. Und es war halt alles, diese Dreharbeiten waren quasi schon das Theaterstück an sich. Also das war wohl alles so schwierig. Und dann kam es auch zu mehreren Unglücken am Set. Die Hand des Kameramanns Thomas Mauch wurde aufgerissen, ohne dass medizinische Hilfe in der Nähe war, so wie bei der Autorin. Bei den Szenen, in denen das Schiff durch die starken Strömungen schlitterte, mussten 6 Menschen auf dem Schiff anwesend sein, um es zu navigieren. Von den 6 Freiwilligen, zu denen auch Herzog gehörte, verletzten sich 3 dabei. Dann, nach Angaben von Herzog, da weiß man aber nicht, ob das wirklich gestimmt hat, wurde ein peruanischer Arbeiter von einer hochgiftigen Schlange gebissen und schnitt sich daraufhin seinen eigenen Fuß mit der Motorsäge ab.
Ach du Scheiße.
Damit sich das tödliche Gift nicht im Körper verteilt. Des Weiteren wurde einem Kameramann von einem Piranha ein Zeh abgebissen. Also wenn ihr wirklich mal in Rabbit Hole verschwinden wollt, lest euch den Wikipedia-Artikel zu Fitzcarraldo durch, denn ich glaube, das Buch basiert in großen Teilen auf den Dreharbeiten zu diesem Film. Werner Herzog ist auf jeden Fall eine Referenz auf den Theatermacher und generell das Buch Herz der Finsternis von Josef Conrad, ein absoluter Klassiker, was auch so extrem existenziell ist, also was so ein Buch ist, was wirklich auch diesen Horror und dieses Abrutschen und sowas thematisiert. Und alle, die über das Buch von Elmiger jetzt schreiben, sagen, sie hat es geschafft, aus bestehender Literatur, die es schon gibt und irgendwelchen Motiven, etwas Neues zu erschaffen, was aber auf ganz viel basiert, was es schon gab. Und dadurch jetzt halt aber ein neues Werk nochmal zu machen. Und was ich spannend fand, es waren immer alles Werke aus männlicher Sicht und sie hat es aus radikal weiblicher Sicht geschrieben.
Ich frage mich gerade, ob dieses Buch überhaupt einen Sinn haben soll oder ob das vielleicht auch alles einfach kleine Fallstricke sind. Diese ganzen Rabbit Holes, in die man fallen kann, wenn man all die Referenzen nachgoogelt, dass du völlig nicht nur in der Geschichte versinkst, sondern einfach in der Realität auch in diesen ganzen Plots, die sich durch dieses Buch ergeben, wenn man das alles nachrecherchieren würde. Und das finde ich schon wieder lustig. Und dass man dann vielleicht, wenn man das alles nachrecherchiert hat, trotzdem nicht zu
dem
einer
Kern
Sinnhaftigkeit kommt. Ja, weil sie ja auch völlig damit konfrontiert ist, dass es vielleicht, wie diese ganzen Geschichten in diesem Buch, alles keinen Sinn hat.
Also in meinem Kopf ist Dorothee Emiger unheimlich belesen und unheimlich bewandert und kennt unheimlich viel Literatur und hat bestimmt auch Vorbilder. Also für mich klingt das schon alles wie eine Hommage an diese ganzen Werke und an diese Leute und worüber sie alles schreibt. Und ich habe das gelesen mit dem Gefühl von, okay, ich kann da nicht mitreden, ich kenne diese ganzen Werke nicht und dass es alles einen tieferen Sinn hat, der sich mir nicht erschließt, weil ich einfach damit, keine Ahnung.
Ja, aber vielleicht auch nicht. Also ich hab jetzt gerade noch ein Zitat gefunden, was ich mir aufgeschrieben habe. Von der Autorin, wie es ihr nämlich ging, sie selbst habe es in den Jahren danach unzureichend und unbeholfen als das erratische, grundlose Wesen der Welt, als großen, leeren Gott, das klaftertiefe, abyssische Nichts zu beschreiben versucht. Aber der Horror liege naturgemäß außerhalb der Sprache. Ja, er sei, wenn man so wolle, ihr Gegenteil. Vielleicht ist es einfach unbeschreiblich, vielleicht hat es einfach keinen Sinn. Und das ist eine. Aber dann frage ich mich wieder, wie frustrierend muss es sein, das zu schreiben?
Naja, aber und warum hat sie dann diese ganzen Referenzen da drin? Also vielleicht ist es wirklich ihre Inspiration gewesen? Also keine Ahnung. Also, aber ja, ich würde das hier beenden, weil wir uns im Kreis drehen und weil ich einfach auch nicht weiß, ob uns wirklich einfach Wissen fehlt. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal Kategorien.
Yes. Ich habe mich schwer getan.
Ich nicht, tatsächlich.
Krass.
Ein Iconic-Zitat.
Oha.
Das Theater sei so gesehen immer ein Zombie-Theater, das von den Untoten handele. Es sei Ritual, Geisteraustreibung. Im Theater versuchten wir uns zu befreien von unseren Vorvätern, unseren Müttern, von Hitler, Inzest, falschen Mythen. Hitler? Wieso kam da denn jetzt noch ein Hitler? Da habe ich irgendwie gelacht.
Gezuckt.
Das war so richtig außer Kalten. Ja.
Ich habe ein bisschen gedribbelt. Es ist streng genommen ein Zitat von Oscar Wilde. Aber es steht in diesem Buch als Zitat von Oscar Wilde, also habe ich es dann doch genommen. Das eigentliche Mysterium der Welt ist das Sichtbare, nicht das Unsichtbare.
Aber das ist jetzt halt wirklich ein Oscar Wilde-Zitat und nicht ein Zitat von...
Ja, aber es ist in diesem Buch. Hallo. Ich habe mich wirklich schwer getan. Ich mag den ersten Satz sehr gerne vom ersten Kapitel. Man stellt sie vor als bedeutende Erzählerin, als eine der wichtigsten Stimmen dieser Zeit. Okay, Lieblingscharakter.
Ich habe keinen Lieblingscharakter. Ich habe nur eine Lieblingsgeschichte, nämlich die mit den Ziegen. Die fand ich halt einfach so krass. Ich fand keinen von den Charakteren so richtig liebenswert.
Nee, liebenswert nicht. Ich habe hier die Erzählerin stehen, einfach weil sie für mich der einzige Charakter ist, der wirklich auserzählt ist, den ich so ein bisschen greifen konnte.
Und der auch menschlich ist, finde ich.
Und ich habe den Theatermacher da stehen, nicht weil ich ihn gerne mochte, sondern weil ich ihn nicht verstehe. Da habe ich viel drüber nachgedacht beim Lesen, was so seine Motivation ist und so.
Aber dann, glaube ich, macht es schon für dich Sinn, dich mal mit Werner Herzog auseinanderzusetzen. Das Buch in einem Wort.
Ich habe Spirale.
Ich habe auch verschachtelt und ich habe die unendliche Geschichte.
Das ist
zwar kein Wort, aber...
Das ist ein Buchtitel auch.
Das ist ein Buchtitel auch, aber es ist wirklich die unendliche Geschichte. Es geht immer weiter,
Ja, das ist eine Spirale. Man kommt immer so, aber man trifft den Kern doch nie ganz. Nee. Es geht immer tiefer runter.
Du findest wirklich den Kern nicht. Und das ist ja das, was alle meinen mit dem Unsagbaren, dem Unaussprechlichen, dem, was man nicht auf den Grund fühlen kann, dass es irgendwie alles nicht zu greifen ist.
Wow, what a deep...
Ja, aber ich habe immer noch das Gefühl, wir haben den Kern nicht getroffen.
Ja, aber ist doch geil. Ich glaube, das müssen wir einfach aushalten. Vielleicht soll das auch so sein.
Aber ich muss wirklich sagen, das Buch sollte ja ein Buch sein für alle eigentlich, oder? Sollte es das? Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Weiß ich gar nicht. Warum sollte es ein Buch sein für alle? Ich glaube, kein Buch ist ein Buch für alle.
Nee, aber was alle verstehen ohne Probleme. Weißt du, was halt nicht, was du meinst, dass man 27 Nebenwerke lesen muss, damit man versteht, was die Erzählerin uns eigentlich erzählen will.
Ja, es ist halt, finde ich, in dem Sinne ein klassisches Buchpreisbuch, als dass man das liest und sich denkt, ja, das ist auf jeden Fall intellektuell und übersteigt meinen Horizont. Und das ist irgendwie schade, weil das natürlich, wenn Leute gar nicht lesen und sich denken, jetzt kaufe ich mal das Buchpreisbuch, weil das ist ein richtig gutes Buch, garantiert das halt nicht, dass es für dich auch ein richtig gutes Buch ist.
Genau, und es wäre auch unfair zu sagen, jeder Autor muss jetzt so schreiben, dass es jeder versteht. Man kann ja auch ein Buch schreiben für eine Nische. Dorothee Elmiger hat nicht gesagt, sie schreibt jetzt mal ein Buch und will damit den Buchpreis gewinnen und das soll dann möglichst massentauglich sein, sondern die hat in erster Linie einfach ein Buch geschrieben, so fertig. Das war's mit Die Holländerin, Lea und ihre Schwester.
Sind wir schlauer als vorher? Ich finde es cool, dass das Buch so heißt wie ich. Ich bin schon ein bisschen schlauer als vorher.
Bin irgendwie noch verwirrter als vorher. Gut. Habt ihr das Buchpreisbuch gelesen oder nicht? Das würde mich mal interessieren. Ich glaube, es haben viele nämlich nicht gelesen. Ich glaube, viele sind schon abgeschreckt.
Ja.
Aber ich glaube, letztes Jahr das Buch haben auch nicht so viele gelesen, oder? Obwohl das so eine gute Folge ist. Ich liebe diese Folge, weil, ich kann auch sagen, warum, nicht weil wir so genial sind, sondern weil wir, während wir uns darüber erzählen, wie wir das Buch empfunden haben, auf so viele Erkenntnisse stoßen und so am Ende der Folge wirklich so das Buch so anders sehen.
Ja. Hört die mal an.
Hört euch die an, wenn ihr in den nächsten Wochen Sehnsucht habt.
No.
Denn wir haben beschlossen, dass wir eine Pause brauchen. Wir
machen eine Neujahrspause.
Weihnachten, Neujahrspause, genau. Es ist damit auch ein Staffelende.
Wupp, wupp.
Denn das war die zweite Staffel Mängelexemplar. Wir haben krass durchgezogen. Dafür, dass wir, als wir wieder angefangen haben nach der letzten Staffel, gesagt haben, wir gehen das jetzt mal ganz entspannt an. Und so haben wir mehrere Monate hintereinander 2 Folgen pro Monat rausgebracht.
Weil die Edelstein-Trilogie.
Die Edelstein-Trilogie durchgeballert
die
haben.
Geknallt, ey.
Und das haben wir echt gut gemacht. Da möchte ich mit uns mal auf die Schulter klopfen.
Ich finde es auch toll. Und ist, die Community wächst irgendwie
auch. Das wollte ich auch gerade sagen. Und das Krasse ist, dass in dieser Staffel wirklich so viele Leute dazugekommen sind.
Ja, es Spaß macht, weil man das Gefühl hat, man labert hier nicht einfach in Mikro und es verschwindet so im Internet, sondern
da kommt was zurück.
Ja, voll. Ihr schreibt uns eure Gedanken zu den Büchern, die wir lesen oder die wir lesen sollen, die wir im Podcast besprochen haben und so. Und das ist irgendwie echt cool. So.
Schreibt uns auch gerne Vorschläge für die Bücher, die wir dann in der nächsten Staffel lesen.
Wenn ihr wisst, ob irgendwas rauskommt nächstes Jahr.
Genau,
wenn
ihr irgendwie großer Fan seid,
dann schreibt uns mal. Es geht alles über alle Genre hinweg. Wir sind für alles offen. Ja. See you soon, würde ich sagen.
Okay.
Okay, tschüss.
Okay, tschüss.